Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Rocco Schamoni, heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Das 10. sogenannte schwarze Album von 2007 sollte eigentlich Rocco Schamonis letztes sein. Er will fortan Romancier sein. Doch dann macht er mit dem musikalischen Kunstprojekt Fraktus 2012 einen Ausflug in die Welt des Techno. Album, Tour, Film und Konzerte inklusive. Komisch bis tragisch, von Punk bis Schnulze, Schamonis Spektrum ist in den Romanen genauso breit wie sein musikalisches. Und auch seine Revue mit zu Unrecht vergessenen Songs der letzten 50 Jahre Popkultur zeigt wieder, dass er die Musik eigentlich nicht lassen kann. Rocco Schamoni und Mirage, die Vergessenen, erscheint am 22. Mai auf Staatsakt. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Rocco Schamoni.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung. Jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag dann die Wiederholung ab 22 Uhr. Und danach, für alle, die es verpennt haben, dann noch im Internet nachzuhören. Allerdings ohne Musik, ihr wisst warum, auf Soundcloud und auf anderen Kanälen als Podcast und so weiter und so fort. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich heute sehr auf Rocco Schamoni. Taschen.
Hallo Johnny.
Geht's dir gut?
Ja, 6 Stunden gepennt, geht so.
Hast du mal nachgerechnet oder hast du mitgezählt? Ich meine, die wievielte Interviewreise ist das, die du machst?
Also man muss es eher in Einzelinterviews zählen, weil Interviewreisen würde ich jetzt vielleicht irgendwie 10 sagen können. Aber Einzelinterviews, weil ich in Hamburg bin, da gibt es viele Zeitschriften. Wenn ich die zusammennehme, dann waren es bestimmt 1000 oder so.
Weil du ja auch verschiedenste Sachen machst immer wieder und man immer wieder was Neues zu erzählen hat. Ich denke mal, dass wenn man nur die Gesprächszeit nimmt, etwa Stunde, die wir zusammen hier haben, wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Aber man muss ja nicht mit negativen Dingen anfangen. Die Vergessenen, wir haben gerade gehört, die geheime Weltregierung. Was ist das? Kannst du ein bisschen genauer erklären? Ich weiß, ihr habt schon ein bisschen gespielt, aber nicht viel.
Wir haben 4 Konzerte bis jetzt gemacht. Eins in Frankfurt, eins in Kiel, eins in Hamburg im Thalia und eins in Berlin im Deutschen Theater. Und das Projekt ist also quasi für die Ruhrfestspiele vor einem Jahr erfunden worden. Dort sollten wir einen musikalischen Abend mit einem Orchester machen, Streichern, Bläsern. Und mein Vorschlag war, wir graben alte, verschollene deutsche Popperlen aus und arrangieren die für großes Orchester um. Und das haben wir dann auch gemacht und haben dann gleichzeitig eine Crowdfunding-Aktion gestartet, wo wir eine Platte draus gemacht haben, weil wir gedacht haben, das Orchester kriegen wir so schnell nicht wieder zusammen, dann können wir ja gleichzeitig auch eine CD veröffentlichen davon. Dann sind die Ruhrfestspiele aus unerfindlichen Gründen abgesprungen und wir hatten diese 42.000 Euro. Wir hatten sehr viel Geld von Crowdfundern bekommen. Und Crowdfunder sind ja quasi, wenn man so will, die neuen Mäzene, also quasi Mäzengruppen. Mhm. Das ist schon natürlich ein wahnsinniger Vertrauensbeweis gewesen. Und dann das Geld zurückzugeben, erschien uns zu schäbig.
Wäre auch doof gewesen für die Leute.
Genau, und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir die Platte trotzdem. Und haben da jetzt natürlich extrem lange dran rumgearbeitet, weil man muss mit 18 Musikern muss man lange im Studio sein. Wir haben ein super Studio in Hamburg gehabt, Klaus Hill von Johann Scherer das Studio und da war dann jeden Tag Pete Doherty, das war echt lustig, wir waren oben mit den Streichern und Bläsern und dann kam dann Pete irgendwann rein und hatte gerade wieder frisch gearbeitet an seinen Körperteilen. Und das war
echt?
Ja, es war wirklich ein krasser Unterschied zwischen, also quasi er war ein Stockwerk tiefer, hatte also seine Wohnung zu dem Zeitpunkt und es war echt sehr, sehr spannend. Naja, und auf jeden Fall haben wir dann da über 5 Wochen aufgenommen und dann war das Ganze noch über 3 oder 4 Wochen hier in Berlin bei 2 sehr begabten jungen Männern namens Heavy Listening. Die haben auch diese Lichtenstein-Platte gerade gemacht, die ja auch von wahnsinnig gut klingt und toll gemacht ist. Und
der auch schon hier zu Gast war übrigens, falls ihr nochmal Sendungen nachhören wollt.
Ja, das ist wirklich eine tolle Platte. Und die haben also quasi nochmal 3 Wochen nachgearbeitet oder 4 Wochen nachgearbeitet an der Platte. Und es ist da so ein sehr fulminantes Werk draus geworden.
Und die Songauswahl, also man muss dazu sagen, es gibt auch noch ein Ohrspiel mit Rocco Schamoni, das könnt ihr, ich glaube, in genau einer Woche hören, wo es dann die neuen Versionen und die Originale zu hören gibt und Rocco dann direkt auf dieses Album und auf die Songs nochmal eingeht. Hast du alleine ausgesucht?
Nee, die Auswahl ging über, auch wieder über Monate, und zwar in so einem Mail-Ping-Pong mit Maurice Summ von Staatsakt, Gerion Klug, so ein Freund, der in Hamburg einen Plattenladen oder so ein Kunstladen macht, der heißt Hanseplatte, und mir und unserem Arrangeur Sebastian Hoffmann. Wir haben also immer gewühlt, und der eine hat dann nochmal 250 DDR-Schlager rausgewühlt von einem Freund, der die irgendwo auf einer Festplatte hatte, und dann alle frühen Ostzonen-Suppenwürfel machen Krebsplatten, die irgendwo noch irgendwo rum. Wir haben wirklich alles durchgehört. Und von 1500 Songs, da schmolz dann der Eisberg immer weiter dahin, und am Ende waren es dann so 150, und dann wurde es immer enger, und dann gab es auch mal einen Streit über den müssen wir nehmen, den müssen wir, und dann am Ende waren es 15 Songs. Ich würde sagen, wir haben 30 oder so eingeprobt mit der Band, und dann fielen noch mal ganz viele von Bord, und 15 sind übergeblieben.
Was waren denn da die Kriterien für die Auswahl? Also gab es einen roten Faden, gab es eine Vorgabe oder...
Das ist natürlich schon sehr subjektiv, weil wir treten ja nicht als quasi Erretter der deutschen Popkultur auf, die wir sagen müssen, das geht ganz streng nur darum, dass da jemand einen perfekten Sprachduktus hat oder sowas, sondern es geht wirklich um subjektive Kriterien. Mir ging es darum, Texte, Inhalte von Leuten zu nehmen, die ich persönlich als besonders eigen empfunden habe. Also zum Beispiel so ein Song wie von Freiwillige Selbstkontrolle, Was kostet die Welt, der hat mich mit 15 quasi, hat der mich grundgestempelt. Also den Song habe ich mit 15 gehört, nachdem ich Slime und Hass und OHL, und dann kam auf einmal FSK um die Ecke.
Hast du OHL gehört?
Ja, logisch, ja klar, alle Hardcore-Bands damals. Und dann kam auf einmal FSK um die Ecke, und der Song hat meine Türen so komisch geöffnet. Und ich habe den mein Leben lang, so ist der wie so ein Amulett, das ich mit mir rumtrage. Und den jetzt auf dieser Platte nochmal mit draufnehmen zu können, war für mich eine große Freude. Und da sind aber auch Songs dabei gewesen, die schwieriger sind. Also Manfred Krug singen zu wollen, ist ein Wagnis. Weil der ist jemand, der Jazzsänger ist. Der. Also die ganzen Ranges, die der gesetzt hat, sind echt nicht easy. Und das sind sehr komplexe Arrangements in seinen Songs. Und der war der einzige Typ, der in den Mid-70ern einen Curtis Mayfield Sound in ganz Deutschland gemacht hat. Also die waren im Osten. Im Westen hat das keiner hinbekommen. Nur dieses kleine Orchester.
Die Sachen von dem sind total krass. Das ist echt völlig irre. Also kann ich nur jedem empfehlen, da mal sich reinzuknien in die alten Manfred Krug Sachen.
Das genau. ist echt irre. Und das ist vor allen Dingen dann seinem Bandleader Fischer zu verdanken gewesen, der aber unglaublich genial arrangiert hat. Einen ähnlichen Typen haben wir mit Sebastian Hoffmann jetzt auch. Und der und ich, wir sind beide so Score-Fans, also so Filmmusik-Fans. Und weil wir uns dann unglaublich viel hin und her schicken zwischen Mancini und Nino Rota und Morricone und solchen Leuten, spielt das dann auch noch eine Rolle. Also wir haben eben nicht nur Popmusik geflasht, sondern eben auch Filmmusik, und haben dann gedacht, okay, wie kriegen wir Filmmusik da rein und wie packen wir das Ganze in eine Filmmusikklammer, damit, wenn du im Konzertsaal sitzt und das Licht ausgeht, ein Film angeht. Und das war so das zweite Kriterium, mit dem wir gearbeitet haben.
Wir werden das ja erleben. Wir werden gegen Ende der Sendung nochmal darauf hinweisen. Dürfen wir nicht vergessen, wann ihr auf Tour seid mit diesem Programm. Aber vielleicht kannst du ja vorher schon mal erzählen, du bist ja auch Entertainer. Gerade auf Bühnen. Sehr unterhaltsam. Und wie ist das zusammen? Ist das eine völlig andere Herangehensweise an Konzerte, oder fließt das alles ganz natürlich zusammen?
Naja, also wenn ich mich entscheiden dürfte, würde ich am liebsten gar nicht oder möglichst wenig entertainen. Ich würde mich am liebsten komplett der Musik übergeben. Ich würde auch gar nicht so viel singen. Ich würde am liebsten nur Musik hören, weil mit so einem Orchester arbeiten zu dürfen, mit so einer großen Band, mit so firmen Musikern, hat unglaublich viel musikalische Kraft. Und im Studio war das, also allein die zuhören zu dürfen, wenn das dann so groß wird und das anfängt zu schwellen und zu perlen, ist eine große Freude. Aber der Abend ist natürlich auch in seiner Versprechung ein Abend mit mir. Und wenn ich jetzt den Leuten also jede Art von Entertainment voranhalte, dann wäre das auch eine Form von Betrug. Also ich werde da schon was erzählen zu den Songs, warum wir das machen, wo die Songs herkommen, und wenn wir irgendwelche albernen kleinen Witzchen dazu einfallen, dann kommen die auch noch.
Rocco Schamoni zu Gast bei Flux FM Spreeblick. Wir haben gerade über den Spreeblick gesprochen. Das ist ja oft Thema hier. Ich habe das schon mal versucht zu erklären. Vielleicht sollt ihr einfach mal ein Foto machen und das in einem dieser Internets posten. Wir haben hier einen wunderbaren Spreeblick, und das ist so ein tiefer gelegtes Fenster. Also so ein, gibt es dafür einen Fachausdruck? Ja, ne?
Tiefer gelegtes Fenster, glaube
genau,
ich.
Genau, ja, das ist der TG-Fee. Und da guckt man dann auch wirklich nur auf die Spree. Alles andere wird ausgeblendet.
Das, was man dabei nicht versteht als Zuhörer, man denkt ja immer an Horizonte. Man sieht hier wirklich keinen Horizont, man sieht nur Wasser, weil man in das Wasser quasi reinguckt. Man sieht auch kein Ufer, sondern nur Wasser. Das ist schon interessant.
Und man hat, wenn man sich ganz viel Mühe gibt, könnte man denken, dass wir uns bewegen und nicht das Wasser.
Woher weißt du, dass es nicht so ist?
Ich weiß es nicht. Aber dann wird einem immer ein bisschen schwindelig, deswegen sollen wir vielleicht lieber wieder weg von der Spree gucken und uns auf das Gespräch konzentrieren. Gerade haben wir gehört, weiter, wir werden im Laufe dieser Sendung noch ein paar ältere Songs von Rocco hören. Wie gesagt, im Ohrspiel dann noch viel mehr zu den Vergessenen. Fraktus habt ihr gerade erstmal vorerst abgeschlossen, ne? Ihr wart bis vor kurzem auf Tour?
Nee, das ist schon ein Jahr her und insofern sind wir jetzt quasi in der Aktualitäts-Range schon wieder ein Stück weiter nach vorne gerutscht. Das heißt also in diesem Jahr, im November oder Dezember kommt die neue Platte raus und im Januar kommt die nächste Tour. Das heißt also die nächste Attacke steht quasi schon bereit.
Als Heinz hier war, hat er erzählt, es gibt auch noch diese TV-Serien-Idee.
Ja, also wir wissen immer nicht genau, ob es ein Kinofilm wird oder eine Fernsehserie. Ich würde gerne eine Fernsehserie machen, weil...
Die Idee ist super.
Ja, aber du weißt, wie es ist. Also wenn wir von deutscher Fernsehlandschaft reden, dann reden wir immer auch von Produzenten beziehungsweise von verantwortlichen Redakteuren, die sowas in Auftrag geben müssen. Und die deutsche Medienlandschaft ist nun mal ängstlich wie keine andere in der Welt. Guck dich an, guck dich um in Dänemark, in Österreich, überall explodiert der geile Scheiß. Bei uns halt nicht, weil sie alle Angst haben, dass der Konsument das nicht versteht oder nicht verträgt oder so. Dementsprechend ist es wahnsinnig schwierig, dann ein Bein an Bord zu bekommen. Und wir sind da, wir könnten es machen. Der Film hat extrem gute Kritiken bekommen. Was sollen wir nur tun? Was können wir noch tun, außer uns anbieten? Ja, können wir nicht tun.
Ich habe ja vor allen Dingen, denke ich immer, also wenn man euch jetzt mal als Gruppe sieht in verschiedensten Konstellationen und so, dann denke ich ja immer, meine Güte, die sind doch erfolgreich. Also sie machen Bücher, Theater, Musik, Studio Braun, Fraktus, was es da alles gibt. Und dann muss man doch eigentlich als Programmverantwortlicher, muss man doch eigentlich sagen, Mann, super, die Typen arbeiten seit Jahrzehnten jetzt vielleicht nicht auf der obersten Spitze des Mainstreams, aber auf jeden Fall erfolgreich und gut, vor allen Dingen inhaltlich. Da muss man sich doch eigentlich die Finger nachlecken.
Ich denke das eigentlich auch, weil es gibt ja quasi in dem Bereich, den wir abdecken, der so ein bisschen vergleichbar ist mit dem, was früher die sogenannte Neue Frankfurter Schule gemacht hat, Wächter und Gernhardt und so weiter und so fort, gibt es nicht unendlich viele hier im Land, die sowas machen. Es gibt den sogenannten Humor-Mainstream, da gibt es natürlich die üblichen Kandidaten, die auf Pro7 und so weiter und so fort zu sehen sind. Da sind ja auch einige ganz gute dabei, aber die meisten interessieren mich nicht ganz so. Und dann gibt es diese andere Welt, die nicht allzu groß ist, mit einigen sehr speziellen, tollen, lustigen Leuten. Sagen wir mal, Helge gehört da im allerweitesten Sinne auch noch mit rein und in Österreich natürlich Hader und einige andere tolle Leute. Aber es gibt dafür keine Auftraggeber, wirklich. Also ich meine, wir klopfen immer wieder an und dann gibt es immer wieder sowas wie, ja, interessant, da müssen wir mal drüber reden, drüber nachdenken, aber dann kommt nichts nach.
Ich habe immer den Eindruck, einerseits, also speziell bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es so, dass die einerseits sagen, wir müssen das Publikum verjüngern, weil unser Publikum ist zu alt. Ich glaube, Durchschnittsalter ist 112 oder so. Aber wenn dann jemand kommt, der das anbietet, dann sagen sie, das versteht unser Publikum nicht.
Das ist exakt das Problem. Und es gibt eben in Deutschland nach wie vor keine Bastion wie HBO in Amerika. Und HBO ist ja nur eine von verschiedenen. Mittlerweile gibt es da diverse Produktionsstätten, wo du sowas machen kannst. Und dieses neue New Quality TV, was in Amerika gibt. Und von dem alle in Deutschland reden, das müssen wir auch. Wir brauchen auch neue Serien und so. Es gibt natürlich Künstler dafür, die können sowas schreiben. Es gibt Künstler dafür, die können sowas spielen. Unsere Theater sind voll mit Top-Schauspielern. Es gibt die Dramaturgen, es gibt das alles. Aber es gibt keine Medienlandschaft, es gibt keine Auftraggeber, die endlich die Türen öffnen und sagen, okay, wir haben Geld, wir lassen euch machen. Und zwar in allen Bereichen. Also das kann Tragödie sein, das kann Komödie sein. Es gibt diese Leute dafür. Aber es lässt uns keiner machen. Wirklich. Also
dann prangern wir das jetzt mal an.
Das prangen wir richtig an.
Du hast Musik mitgebracht aus, auch das hier kenne ich nicht. Shaggy Otis?
Ja, das ist
was zu erzählen.
Das ist irgendwie, das ist das Kernstück. Das ist echt das Kernstück. Shaggy ist also lange, lange vor Prince und vor D'Angelo und so, stand ganz allein mit 17 Jahren Shaggy Otis auf einmal auf der Bühne als ein wunderschöner. Mein Kopfhörer knackt gerade,
auch
rede ich mit dem linken weiter.
Warte mal, jetzt ist besser.
Ein wunderschöner amerikanischer junger Mann mit dunkler Hautfarbe, der ein extrem guter Gitarrist war, Blues-Gitarrist war und ein wahnsinnig guter Sänger und vor allen Dingen Komponist und Produzent. Und der quasi also ganz viel von dem vorweggenommen hat, was Prince und D'Angelo und andere Leute später gemacht haben. Und dieser Song, den ich da habe, Out of My Head, ist das Blueprint gewesen für Jan Delays Liebeslied. Ne? Daher kommt quasi das Grundsample. Und dann ist er verschollen, für viele, viele Jahre komplett verschwunden. Er hat zwei unglaublich gute Platten gemacht, ist dann verschwunden. Und jetzt vor kurzem taucht er wieder auf. Und ich habe ihn live gesehen, mit fast 70 Jahren in Hamburg. Auf einmal stand Shaggy Otis, dieser Gott von ganz vielen Musikfans, totaler Gott auf der Bühne. Und war total verstrahlt. Und war in der Nacht davor irgendwie in Kopenhagen gewesen. Und ihm hatten sie das Portemonnaie geklaut und irgendwelche Sachen reingedrückt. Und er war total daneben. Aber er stand da, mager, dünn, hat immer noch wie ein Gott Gitarre gespielt. Und ich dachte, das war eine irre Geschichte. 50 Jahre lang, oder 40 Jahre lang war der verschwunden, der Typ. So ähnlich wie Sly Stone. Der war so ein Impulsgeber, verschwand dann. Sly Stone ist ja auch weg seit vielen Jahren. Und jetzt taucht er wieder auf und irgendwas war ihm genommen, aber trotzdem war noch dieses komische Glühen da. Das hat mich echt umgehauen.
Ebenfalls Musik, die Rocco Schamoni mitgebracht hat, der hier zu Gast ist bei Flux FM Spreeblick. Auch dazu eine Geschichte?
Ja, das ist die Musik von aus einem der größten Godard-Filme, und zwar Die Verachtung mit Brigitte Bardot. Und ich habe dann, immer wenn ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, also ich bin so Godard-Fan, aber wenn ich die Musik höre,
Entschuldigung, das war wieder meine...
Das war der Kopfhörer.
Nee, das war meine Godard-Allergie, die hat jetzt... Entschuldigung.
Ja, also immer wenn ich die Musik bei Die Verachtung gehört habe, habe ich mir gedacht, dass Godard da unglaublich gut gewühlt hat und einen verschollenen Bach-Track oder so, Beethoven-Track irgendwie rausgewühlt hat. Aber das stimmt nicht. Das Stück ist von Georges Delerue, soviel ich weiß, und ist neu geschrieben worden extra für diesen Film. Und der ist ein großer französischer Filmkomponist und hat da, finde ich, so einen totalen Megaklassiker geschrieben. Und der jagt mir immer wieder die Haare einzeln auf dem Rücken, quasi steil empor.
Stellen wir uns jetzt mal kurz bildlich vor und machen dann weiter. Gibt es denn, du hast gesagt, du bist so ein großer Soundtrack-Fan und so, gibt es Komponisten, Künstler, die du da ganz besonders schätzt, in der Jetztzeit meine ich? Also gibt es Scores, wo du sagst, das ist...
Also die ganz große Zeit des Soundtracks ist für mich definitiv von 60 bis 80. Mhm. Also da sind ja auch in der Kunst und in der Popmusik und im Film quasi alle Grenzen eingerannt worden. Und für mich hört die Filmgeschichte, also das, was mich so wirklich im Kern interessiert, so mit 1980 langsam auf. Da gibt natürlich unglaublich viel tolles Kino, aber meine goldene Phase liegt eben irgendwie so quasi ein Stück davor. Und die filmmusikalische ist genauso. Ennio Morricone war damals extrem experimentell und hat unglaublich spezielle, wahnsinnige Sachen rausgefunden. Und jemand aus Frankreich namens François de Roubaix hat ganz tolle, sonderbare, so Elektro-Jazz-Experimente mit großem Orchester und so. Und das sind dann also so, da sind dann so Samples übrig geblieben, wo dann später Robbie Williams oder Missy Elliott ihre Chart-Hits in dieser Jahrzehnte rausgemacht haben. In der jetzigen Filmmusik gibt's auch einige tolle Leute dabei, speziell in Frankreich wieder. Also ich mit Hans Zimmer zum Beispiel kann ich gar nichts anfangen. Das ist für mich vorberechnetes Moods-Management. Aber gerade in Frankreich, und zwar der, den ich meine, muss ich jetzt gleich mal nachgucken. Es gibt einen speziellen Namen, den ich gerade auf dem Zeiger habe, den nenne ich dir gleich noch.
Okay. Nee, es gibt ja, ich habe den Eindruck, dass so die Filme, die vielleicht auch jetzt nicht den bombastischen Etat für Soundtracks haben, dass die dann eher sich die Songs raussuchen und dann eher einen Soundtrack machen als einen Score. Score kostet ja auch, also wenn du wirklich mit Orchester arbeiten willst oder so. Genau, und sonst, was jetzt vielleicht an der Filmauswahl meiner Söhne liegen kann, aber ansonsten hat man auch den Eindruck, das macht entweder Hans Zimmer oder Danny Elfman.
Genau, und die arbeiten halt. Natürlich könnte sich leisten, bei großen Hollywood-Filmen auch mit Orchester zu arbeiten, aber es klingt trotzdem immer so wie aus der Dose. Also es ist ja wirklich, wirklich, wirklich Moods-Management. Und du weißt immer schon, wenn der Gute ins Bild kommt, dann macht Hans Zimmer mit seinen String-Samples eben den Guten, kündigt er an und dann kommt der Gute ins Bild. Also es klingt glatt und gleichbleibend und uninteressant für mich. Und deswegen kriegen mich immer die experimentellen Sachen ein bisschen eher. Und ich will gerade den Namen des Typen rauskriegen, der den Soundtrack zu Birth gemacht hat, ein Film, der vor 3 Jahren rauskam, mit Nicole Kidman in der Hauptrolle. Und der Typ, der diesen Soundtrack gemacht hat, der ist ein Genie. Ich muss ja nicht.
Das kannst du ja jetzt mal nachgucken. Wir haben ja eigentlich ist ja diese Sendung eigentlich Google-frei, weil wir dieses gefährliche Halbwissen sehr schätzen.
Ja.
Aber ich finde, in diesem Fall müssen wir eine Ausnahme machen. Wir hören uns so lange einen Track von dir an, nämlich Hier kommt die Nacht.
Sehr gut.
Und? Hast du gefunden?
Ja, also erstmal muss ich auf den Regisseur nochmal hinweisen. Jonathan Glazer, der hat nur 3 Filme bis jetzt gemacht und die sind alle 3 Geniestreiche. Der letzte war Under the Skin mit Scarlett Johansson. Und der Komponist heißt Alexandre Desplat. Desplat geschrieben. Und dessen Filmmusik vermengt so großen Score-Sound mit so ganz komischen, trippigen Sub-Bässen und sonderbaren Beats, die da ab und zu reinkommen. Also er vermischt quasi so das Beste von früher mit dem Besten von heute. Und das kann man auch super gut zu Hause hören, wenn man keinen Film guckt. Ich höre mir diese Scores immer an, zu Hause in meiner Wohnung, und hab da so Boxen überall aufgestellt, die quasi den Sound überall verteilen. Und dann habe ich so einen Film am Laufen durch Score-Musik, den ich quasi in meinem eigenen Kopf so erzeugen kann. Das bringt Spaß, über Stunden manchmal
so. Und dann gehst du so durch die Wohnung und fühlst dich...
Ich bin dann für den Moment...
Du bist kurz, Scarlett Johansson.
Ich bin, genau.
Oder Under the Skin, ist das dieser Film, wo sie so ein Alien spielt? Und ist der gut? Also ich habe mich noch nicht getraut, den anzugucken.
Er ist extrem gut, wenn du das aushalten kannst. Er ist halt sehr kühl und sehr sonderbar und sehr, er beantwortet keine Fragen, er stellt unglaublich viele, bricht so ganz viele Fragen auf, ist sehr kalt und hart, aber man wundert sich die ganze Zeit. Und für mich ist Kunst immer dann gut, wenn sie dich so in Bewegung setzt und wenn du so Fragezeichen hast, dich so denkst, was ist das denn gerade? Und das passiert in diesem Film sehr häufig. Das ist sehr entschieden, sehr radikal, was der Jonathan Glazer da macht und auch dementsprechend total erfolglos. In Deutschland ist der Film nach einer Woche abgesetzt worden und war nach 10 Tagen schon im Netz zu kriegen. Das ist dann mehr Misserfolg im Kino kannst du nicht haben. Er hat davor gemacht Sexy Beast, das war der erste Film, der rauskam. Der ist grandios und der zweite heißt eben Birth mit Nicole Kidman. Ich kann den dritten auch gerade nur empfehlen.
Offensichtlich ja auch geschätzt dann von Schauspielerinnen und Schauspielern.
Also absolut.
Die erkennen dann wahrscheinlich die Qualität und sagen, okay, mache ich mit. Wahrscheinlich dann auch für nur wenige Millionen,
ja,
oder was weiß ich.
Absolut low. Ich glaube, das hat da sehr, sehr, sehr wenig Geld dafür gegeben. Und dennoch, auch mit diesen tollen, großen Namen hat es nichts gebracht. Die deutschen Fans haben das nicht gutiert, leider.
Ist Verwirrung auch ein Ziel dessen, was du machst auf verschiedenen Ebenen?
Also für mich ist auf jeden Fall das Fragezeichen das Symbol meines Lebens. Wenn jemand schafft, in mir ein wirkliches Fragezeichen zu erzeugen, dann bin ich glücklich. Und wenn ich das schaffe, das in Leuten zu erzeugen, dann ist das zumindest mein erklärtes Ziel. Denn immer wenn ein Ausrufezeichen in mir entsteht, dann ist quasi eine Straße zu Ende begangen. Also ich brauche keine Antworten, ich brauche Fragen. Antworten kann ich mir dann selber geben irgendwann. Und wenn ich ins Museum gehe und mich jemand also quasi so zum Denken anregt und so ins Wundern und Staunen bringt, wie das... meinetwegen so jemand wie Martin Kippenberger immer wieder geschafft hat als Künstler, dann ist das Ziel erreicht und ich bin in Bewegung gebracht und bin gezwungen zum Denken und muss Antworten finden oder auch nicht und werde dadurch quasi vibrierend durch die Gegend laufen weiter. Und wenn jemand aber mir Antworten gibt, dann sind quasi die Ein- und Ausgänge verstopft danach. Ich brauche Fragen und ich möchte gerne Fragen erzeugen.
Das 10. sogenannte schwarze Album von 2007 sollte eigentlich Rocco Schamonis letztes sein. Er will fortan Romancier sein, doch dann macht er mit dem musikalischen Kunstprojekt Fraktus 2012 einen Ausflug in die Welt des Techno. Album, Tour, Film und Konzerte inklusive. Komisch bis tragisch, von Punk bis Schnulze, Schamonis Spektrum ist in den Romanen genauso breit wie sein musikalisches. Und auch seine Revue mit zu Unrecht vergessenen Songs der letzten 50 Jahre Popkultur zeigt wieder, dass er die Musik eigentlich nicht lassen kann. Rocco Schamoni und Mirage, die Vergessenen, erscheint am 22. Mai auf Staatsakt. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Rocco Schamoni.
Rocco Schamoni ist zu Gast bei Flux FM Spreeblick. Wir werden nachher auch von dir noch den Song spielen. Ich glaube, das ist jetzt so das dritte, vierte Mal, dass wir uns im Radio unterhalten. Im Verlauf von
30 Jahren.
30 Jahren. Und dann spiele ich immer CDU, das spielt er ja auch. Das muss einfach sein.
Ja.
Gibt es so, wie ist das bei dir mit den Songs? Es gibt ja immer so, Songs sind ja immer so sehr phasenabhängig, finde ich. Also es gibt ja so Songs, die sind zeitlos, die funktionieren immer. Und dann gibt es aber so Sachen, die sagen, ach ja, die habe ich damals gemacht, war auch toll, aber passt irgendwie heute jetzt nicht mehr. Oder bist du da extrem entspannt mit deinem gesamten Repertoire?
Nö, ich würde eher so sagen, so die Hälfte von dem, was ich geschrieben habe, ist scheiße.
Okay.
Und wenn also im Gegensatz zu den ganz vielen Künstlern, die sagen, so wenn ich die Chance hätte, alles nochmal zu machen, würde ich es nochmal genauso machen. Das finde ich so eine total alberne, wirklich alberne Idee. Ich würde natürlich alles, was ich schlecht gemacht habe, versuchen zu verbessern und das ist wahrscheinlich wieder zur Hälfte schlecht machen. Also es fällt ganz viel raus, weil es mich nicht mehr interessiert oder weil ich im Nachhinein erkennen musste, dass der Ansatz falsch war oder die Umsetzung nicht gepasst hat. Und dann bleiben so ein paar wenige Sachen übrig, wo ich das Gefühl habe, dazu kann ich jetzt 10, 15 oder 20 Jahre später auch noch stehen.
Wie ist denn das dann, wenn du neue Dinge angehst? Also ich finde es ja total cool zu sagen, boah, die Hälfte ist, glaube ich, du hast gesagt, scheiße, Hälfte ist nicht so geworden, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe oder so. Bedeutet das für Projekte, die du jetzt angehst, mit der ganzen Erfahrung im Hintergrund, dass du sagst, na, da will ich jetzt aber diesmal ganz besonders aufpassen oder kannst du immer noch dich in was reinstürzen, das einfach machen und dann vielleicht 2 Jahre später feststellen,
Ja, also das ist eine gute Frage. Also ich teste immer gerne noch viel aus. Und diese Songs, von denen ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich sie nicht mehr so gut finde, das sind häufig Tests gewesen, um zu gucken, was passiert, wenn ich das mache. Wenn ich was, bringt mich das irgendwo weiter oder ist das eine Veränderung für meinen künstlerischen Ausdruck? Und
wirft das ein großes Fragezeichen auf?
Zum Beispiel, bestenfalls hat das in mir und in anderen im Nachhinein ein großes Fragezeichen aufgeworfen, das aber dann auf eine vielleicht nur dämliche Art und Weise zu beantworten war, weil in Wahrheit das Fragezeichen nicht stark genug war oder so. Ich will damit sagen, dass also viele von diesen Sachen als Test für sich okay waren, aber in der Rückschau dann stellt man fest, der Test war ein Weg in die falsche Richtung. Und im Kern bleiben dann von der Platte von 12 Liedern vielleicht irgendwie 4, 3, 4, 5 über, von denen man so das Gefühl hat, das ist es beim Aufnehmen schon gewesen, das spürt man ja.
Was aber auch ein guter Schnitt ist.
Also, ja, es gibt Leute, die haben weniger, ne? Obwohl ich denke mir jedes Mal, wenn jemand so eine ganz schlechte, hässliche Mutzak-Platte aufnimmt, die denken doch im Studio auch gerade, sind wir jetzt fertig mit dem Song? Ja. Und wie findest du? Ja, irgendwie ganz geil. Das muss doch so sein, oder?
Naja, ich weiß gar nicht, mit wem hatte ich darüber geredet. Ich glaube, natürlich auch Menschen, die Musik machen, von der man denkt, das ist so Wegwerfprodukt, das ist so nicht mal, selbst im Fahrstuhl wäre das nicht passend. Aber auch die sitzen da, das muss ja auch geschrieben, produziert werden. Und die sitzen garantiert da und denken, das ist geil, oder?
Eben.
Das ist, irgendwann und irgendjemand sitzt da und kriegt Geld und sagt, ja, voll geil.
Eben. Und der das sagt, der ist bestimmt ein Lügner. Mhm. Aber der es gerade gespielt hat und der sich sagen, das ist das geil, der glaubt das wahrscheinlich. Und
das ist das Harte. Also ich weiß auch nicht, ob es Menschen gibt, die im vollen Bewusstsein Mist produzieren. Und also die schon dabei wissen, das ist totaler Scheiß, das klingt kacke. Ich habe die Sounds benutzt aus einem Preset von so einer Demo-Software oder so. Totaler Scheiß, mal gucken, verkauft sich bestimmt. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es Künstlerinnen und Künstler gibt, die so zynisch sind, dass sie das schaffen, dann 3 Wochen oder 3 Monate an sowas zu arbeiten und zu sagen, voll der Scheiß.
Das ist wirklich eine interessante Frage. Ich glaube, es muss es geben. Es muss es geben. Es gibt Sachen, die klingen so schäbig, dass selbst der Hersteller mitbekommen haben muss, das ist nicht gut. Auch nicht halb gut oder ein bisschen. Es ist einfach nicht gut. Das muss es geben. Aber das gibt dann vielleicht Auftraggeber, die sagen, hör mal, du machst das bis morgen bitte fertig und du kriegst deine 3000 Euro und dann macht er das eben so. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Aber normalerweise stelle ich mir auch die Frage, wenn du im Fahrstuhl runterfährst und da läuft Musik, es wird einer da gesessen haben und gesagt haben, doch, ganz geil jetzt. Normalerweise denke ich das auch. Und ich für meinen Teil, ich habe das natürlich genau wie mit alle anderen bei meinen Platten auch gedacht, wenn diese Songs, von die ich jetzt fragwürdig finde, so weit waren, habe ich gedacht, also das ist jetzt nicht das Beste. Das Komische ist ja bei großen Hits, dann wissen diejenigen, die das gerade machen, sagen wir mal jetzt so mal ein ganz doofes Beispiel, Sin Lizard, Boys Are Back in Town. Das merken die Leute ja beim Aufnehmen schon, dass da was geht. Ne? Wenn etwas passiert, wenn es kommt, das merkst du ja beim Aufnehmen. Und das, also ich habe natürlich noch nie so einen Song geschrieben wie Boys Are Back in Town, aber so meine persönlichen guten Songs, das haben wir dann beim Machen auch schon gemerkt, das ist es jetzt.
Gibt's da Songs, wo du sagst, das hat mich... Und zwar jetzt gar nicht aus Eitelkeit oder aus finanziellen Gründen oder so, wo du einfach sagst, Mann, das ist ein toller Song, der ist auf den Punkt, der Text stimmt, die Musik, die Produktion, alles super. Warum ist das nicht Top 3 Wochen lang?
Das gab den Moment häufig, ehrlich gesagt. Also CDU war so ein Song, der war da zu dem Zeitpunkt damals irgendwie, ich find ihn gar nicht so geil, aber der war, um mal dieses schreckliche Wort zu benutzen, witzig genug. Der hätte quasi als so witziger, kultiger Titel
Schöner Ausdruck.
Ne, hätte sich ja theoretisch durchsetzen können. Und es gab ja auch SPD-Landesverbände, die sich dann bei uns gemeldet haben, ein paar Jahre später, ob sie das jetzt auch mal einsetzen können und so. Aber scheinbar war das, hat es nicht gereicht. Und bei Mendocino war es so, als wir das gecovert haben mit Michael Holm, dass Dieter Thomas Heck dann zu Michael Holm gesagt hat, also ich finde die Version, ich finde Mendocino genial, aber nicht die Version, die ihr da gerade gemacht habt. Das wird bei uns nicht gespielt. Das heißt also, es gab immer wieder so Anläufe, wo Plattenfirmen gesagt haben, auch der Song Mauern hier, der jetzt gerade so lief irgendwo, wo ganz viele Leute gesagt haben, das ist doch ein totaler Hit. Warum macht man damit nicht mehr? Warum kommt nichts? Warum passiert nichts? Auch wenn das in diesem Fall ein ironischer Hit ist, aber es ist trotzdem, bleibt hängen so.
Ich glaube, das ist genau das Stichwort Ironie. Also ich glaube, dass selbst wenn du was machst, was soundmäßig unter Umständen auch einem Schlagerpublikum gefallen könnte und was auch genau witzig genug ist, aber ich glaube, am Ende denken die doch, der meint, da ist auch ein bisschen ironisch, oder? Ja. Und das verunsichert Hörerinnen und Hörer dann unter Umständen und vielleicht lässt man dann doch lieber die Finger davon, weil wer weiß, was der uns noch unterjubelt.
Das ist muss so sein, denn es ist
das selten, ist ja, genau, darum geht's ja auch.
Ja. Aber es gibt ja auch lustige Songs, die sich durchgesetzt haben. Also Katze Klo war ja mal für einen kurzen Moment mal der einzige lustige deutsche Song, den es vielleicht gab oder so. Es ist schon sehr schwer, sehr, sehr schwer mit lustigen Texten in Deutschland durchzukommen, das gebe ich zu. Und die ernsten Texte, die ich geschrieben habe, von denen ich persönlich sage, das sind Hits, die sind für die Masse nicht auszuhalten, weil Leben heißt Sterben lernen, das wollen die Leute über den Tag nicht im Radio hören, das passt nicht ins Moods-Management. Aber das ist für mich ein Song, den würde ich sofort, als wenn den jemand anders schreiben würde, ich sagen, das ist, den finde ich cool.
Helge ist ja auch so ein Phänomen. Neulich irgendwie so eine Doppel-Live-CD durchgehört und es ist einfach völlig irre, wie viel du mit, genau, auf der Basis eines Welthits in Deutschland sozusagen, also großartig, immer wieder, aber auch unfassbar, was der alles kann, macht und sich auch leistet und so.
Er kann es alles, er ist wirklich, er ist vollkommen multischizophren und das bringt da alles in einer Figur zusammen, das ist wirklich toll.
Wobei ich gerade überlegt habe, als wir darüber gesprochen haben, ob Leute, die Scheiße machen, das gut finden. Vielleicht sollte ich mal weniger Leute einladen, die ich toll finde in diese Sendung, sondern mal mehr Leute, die ich doof finde.
Wen denn? DJ Bobo oder wen meinst du?
Ich glaube, das Schlimme ist, dass die Leute, wenn sie hier dann sitzen, gar nicht unbedingt doof sind. Mhm. Also DJ Bobo hat bestimmt auch Geschichten zu erzählen.
Ja, glaube ich auch.
Und,
aber wer ist dann doof genug, dass er hier sitzen dürfte?
Ich finde schon die Schlagerbranche extrem spannend, weil ich die dann doch am Ende für sehr zynisch halte.
Mm.
Also ich glaube, dass da, und da kommst du natürlich genau wie bei Politikern nicht wirklich an den Kern der Sache. Nee. Also auch ein Politiker, wir hatten ein, zwei politische Personen hier und ich habe gemerkt, das ist eigentlich ziemlich langweilig.
Ja, die geben nichts zu, da gibt es eine Mauer, die ist undurchdringbar.
Genau, da kommst du nicht durch, die sind entweder so geschult oder einfach so erfahren, dass du, die sind natürlich nett und toll und sagen auch mal, ja, da haben sie durchaus recht und so, aber es ist einfach, es ist kein Gespräch, was eine Authentizität hat. Und ich stelle mir das eigentlich bei Schlagermenschen ähnlich vor, weil ich glaube, dass die schon wissen, dass sie da so produzieren für ein Publikum, was es genau so braucht.
Das machen die und das Totschlagsargument wird immer sein, die Leute haben genug Dreck in ihrem Alltag und die wollen glücklich sein und wir geben ihnen dieses kleine Glück und ob das nun wahr ist oder nicht, ist doch vollkommen egal und so. Und theoretisch haben sie damit ja auch recht, du kannst ja auch dann, sonst müsstest du ja Bier trinken auch verbieten letztendlich, um der krassen Realität immer ins Auge zu schauen. Insofern kommst du da nicht weiter durch, das wird immer da stehen als Argument und einmal den Satz von denen zu bekommen, ich weiß, dass ich diesen Song 365 Mal geschrieben habe, dass alles gleich klingt und dass die Inhalte verdummend sind, diesen Satz wirst du niemals hören
bekommen. Nee, denke ich auch. Deswegen, ach, ich bleibe lieber bei den Leuten, die ich mag. Jetzt hören wir mal CDU. Ebenfalls Musik mitgebracht von Rocco Schamoni, der hier zu Gast ist bei Flux FM Spreeblick. Das ist Colin Blunstone. Und du hast zu jedem Song bisher eine Geschichte erzählt und musst du jetzt auch.
Ja, Colin Blunstone ist auch wieder so ein Fall, so ähnlich wie Shaggy Otis, also ein untergegangener und vollkommen zu Unrecht vergessener Held. Ist der Sänger der Zombies und Zombies hat quasi eigentlich so in der Popgeschichte eine ähnliche Bedeutung wie Beach Boys. Die sind quasi groß angekündigt gewesen als die neuen Popstars und haben dann wenige Platten gemacht, die mit unglaublich geilen, tollen Kompositionen und Arrangements brilliert haben, aber sind nicht angekommen, haben nicht funktioniert, sind untergegangen. Und dann hat der Sänger von den Zombies, Colin Blunstone, eine Solokarriere gemacht. Und Rod Argent, der Organist der Zombies, hat ihm Songs geschrieben, hat ihn produziert und hat ihm wieder eine Kette von Welthits hingelegt und Colin Blanzel hat eine Engelsstimme. Und er hat versucht, das umzusetzen und es hat alles nicht richtig funktioniert. Und vor ein paar Jahren habe ich ihn dann in Hamburg gesehen, im Landhaus Walter, Colin Blunstone auf der Bühne, mit Rod Argent als Zombies. Und die standen da und waren alte Männer, so knapp 70. Und Colin guckte während des Singens, während er diese wahnsinnigen Hits, I Don't Believe in Miracles und so gesungen hat, die ganze Zeit in so ein Loch vor sich auf dem Boden, in so ein schwarzes Schacht. Ich hatte das Gefühl, der fällt da gleich in diesen Schacht rein. Da war keiner, aber es sah aus, als wenn er in so einen Endlosschacht reinguckt und als wenn alles vergeblich gewesen wäre. Als wenn jeder Ton, den er ausgestoßen hätte, von dem alle damals gesagt haben, er ist der beste und größte Sänger dieser Zeit, vergeblich gesungen gewesen wäre. Und da standen dann so, ja, in Anführungsstrichen Pfeife rauchende ältere Männer, die sich nur ein bisschen darüber gefreut haben, dass Rod Argent so geile Keyboard-Soli spielt und so. Aber eigentlich war es alles vergeblich und das hat mich so getroffen, dass ich ja fast losgeheult hätte. Deswegen nutze ich jede Möglichkeit immer wieder zu sagen, ey Leute, hört mal Zombies und Colin Blunstone. Das war ganz, ganz groß. Ist auch noch ganz toll.
Das ist aber schon bitter, ne? Dass es so Künstler gibt, die eigentlich ja, die wirklich groß sind und es hat aber nie gereicht und man muss dann immer noch vermuten, dass die wahrscheinlich in Armut leben und sterben.
Also mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das so. Also es gibt ja ein ganz tolles aktuelles Beispiel, nämlich Captain Surbier, der jetzt vor dreiviertel Jahr gerade gestorben ist. Die Surbiers waren für mich so eine der definitiven Bands der frühen 80er. Und 10 Jahre lang haben die Leute in Deutschland gesagt, der Michael Wahler, Captain Surbier, der wird sein, das kommt. Bald ist es soweit, er wird durchbrechen. Die Ärzte, die Hosen sind teilweise aus den Surbiers hervorgegangen. Also alle möglichen Bands haben sich aus den Musikern, aus dieser Band bedient und haben davon gelebt und Micha, bald hat er seinen Durchbruch. Und es ist nie passiert. Unglaublich tolle Songs geschrieben, unglaublich geile Shows geliefert und der Moment kam einfach nicht. Und jetzt hat er sich vor die U-Bahn geschmissen. Das ist pures Drama für mich. Und bei Colin ist es ein bisschen ähnlich. Der hat natürlich schon auf der ganzen Welt viele Fans, also gerade in Kunst- und Kulturkreisen, viele Leute, die wissen, dass er da ist und wie toll er gewesen ist. Und die Songs haben auch Beachtung damals bekommen, aber niemals die, von der man gedacht hat, dass die jetzt irgendwann kommt.
Es ist wahrscheinlich dann auch nochmal so ein Vorteil, wenn man halt weltweit agieren kann. Also wenn man mit englischsprachigen Sachen unterwegs ist und dann in Japan, USA, Kanada,
weiß ich nicht, wo 200 Leuten spielen kann.
Naja, also es ist natürlich auch bitter, aber wenigstens laden die dich dann mal ein und dann kannst vielleicht ein bisschen was.
Er ist ein Weltstar, quasi als Musicians Musician. Mhm. Ne, alle Top-Typen wissen auf der ganzen Welt, er ist der Geilste. Und wenn er kommt, stehen alle Top-Typen da und gucken ihn an. Aber die um die es eigentlich geht, das große Publikum, die wissen das gar nicht.
Das ist einfach bitter. Kann man nicht anders sagen. Ich kann jetzt kein neues Thema anfangen. Ich finde, wir hören jetzt nochmal Musik. Ich bin ein bisschen traurig gerade. Jetzt kommt noch was von dir mitgebracht, das Michelangelo Antonioni. Keine Geschichte, okay.
Ach so, ich hätte auch was erzählen können.
Ach, lass Musik hören. Jeans Team, das Zelt. Zu Gast hier bei Flux FM Spreeblick ist Rocco Schamoni. Wir haben über das neue Projekt Die Vergessenen gesprochen. Wir haben über Filmmusik gesprochen. Über dramatisch nicht so erfolgreich, wie sie hätten sein sollen, gewesene Stars. Über schlecht formulierte Sätze werden wir auch noch reden. Und vielleicht auch übers Bücher schreiben.
Ja, warum nicht?
Ist dein Mikro an?
Ich glaube ja. Das sind unsere Kopfhörer, die hier uns...
Ja, wir haben hier Kopfhörerprobleme. Wenn wir irgendwie so ein bisschen verknarzt klingen, dann liegt es nicht daran, dass wir nicht ausgeschlafen wären, sondern liegt es daran, dass unsere Kopfhörer irgendwie immer so ein bisschen rappeln. Aber wir sind beide Top-Profis, wir kriegen das hin und klingen trotzdem völlig unbeeindruckt davon. Erwähnen es nur ein paar Mal, um zu zeigen, unter welchen widrigen Umständen wir hier zu arbeiten haben. Ist ein neues Buch in Planung? Fragezeichen?
Nee, das letzte ist ja gerade quasi erst abgeliefert und nachdem ich so ein Buch geschrieben habe, brauche ich immer erstmal so eine Rekonvaleszenz von einem Jahr oder sowas, wo ich mich davon wieder so erhole, mich so ausgewrungen zu haben, weil dieses Feudelgefühl dann so stark ist. Also es ist wirklich der letzte Saft oder der letzte Buchstabensaft aus mir rausgepresst. Und ich denke jetzt so nach darüber, was es sein könnte und langsam fängt da so ein Gebritzel an und es gibt so die allererste Überlegung, in welche Richtung das gehen könnte. Aber ich kann da noch nichts Genaues sagen.
Wenn du wählen müsstest, was natürlich doof ist, ich gehe mal einfach davon aus, dass du diese verschiedensten Dinge, also Theater, Film, Musik, Literatur, dass du die deswegen machst, weil dir das alles Spaß macht. Setze ich einfach mal voraus. Wenn du wählen müsstest, in welcher künstlerischen Richtung würdest du dann am liebsten arbeiten?
Also eigentlich finde ich das die maximal größte, schönste oder erfüllendste Arbeit für mich, finde ich eigentlich Kino. Und zwar aus dem Grund, weil in Kino alles andere drin ist. Du kannst, du hast Musik drin, du hast Bühne, Schauspiel, wenn du so willst, Schauspiel drin, du hast Schnitt, du hast Farbgebung, du hast ein Buch, was du geschrieben haben musst, drin, du hast also
stimmt. Sehr klug.
Alles drin.
Aber bist du ein Teamplayer? Bist du gut im Team?
Maximal.
Ja?
Die größte Freude habe ich am Teamplayertum. Deswegen sind wir mit Studio Braun und auch am Theater, weil das so viel Spaß bringt, gemeinsam zu schreiben. Und wir sitzen teilweise monatelang gemeinsam, jeden Tag 4 Stunden lang im Raum. Und
der Kopfhörer wieder.
Lass es einfach weitermachen. Scheiß drauf.
Ja, ey. Scheiß auf Kopfhörer, los, wir reißen die raus. Und die Mikros auch. Guck mal, jetzt geht's wieder.
Ja? Okay.
Ich glaube ja.
Also ich bin schon stark auf Team gebucht.
Nee, und
ich mach den rechten jetzt einfach runter.
Ja, ich auch.
Und dementsprechend ist die Erfahrungen, die ich gemacht habe beim Film, sind halt deswegen so toll, weil du im Gegensatz zum Theater wiederholen kannst. Mhm. Ne? Also Theater ist schon spannend und dann musst du am Ende abliefern und das ist auch toll, vor Publikum zu stehen. Aber beim Kinofilm oder beim Film überhaupt kannst du sagen, ey, das war nicht gut, probier's nochmal und dann wiederholst du. Und kannst eben ganz stark Einfluss darauf nehmen, auch im Nachhinein im Cut noch und wirklich das Maximum rausholen. Das finde ich ganz toll. Und dann kommt auch dazu, du kannst es dir später wieder angucken. Theater verfliegt und diese ganzen Stunden und die ganze Arbeit, die man da reingesteckt hat, die ist Jahre später nicht mehr spürbar. Das kannst du nochmal irgendwo nachlesen, dass irgendwas gut gewesen sein soll, aber da bleibt nichts von über. Bei Film bleibt immer eine Spule, eine DVD, irgendein Medium über. Du kannst es 50 Jahre später angucken und es gibt keinen besseren Beweis für Kunst oder für Dagewesensein von irgendjemandem als Film.
Als Heinz hier war, hat er mir erzählt davon, was er von Studio Braun, woran er sich immer noch am liebsten erinnert. Weil wir darüber gesprochen haben, logisch, da redet ihr wahrscheinlich mit vielen Menschen drüber, wie sich speziell die ersten 2 Alben, also bei uns ist das in der Familie verankert, bestimmte Sätze. Und das gibt's aber bei vielen Menschen, dass man immer wieder so ein Zitat hört oder so. Das ist wirklich so legendär und so kulturell wertvoll, finde ich, was ihr da gemacht habt. Gibt es Takes, gibt es Anrufe, gibt es Momente, wo du heute auch noch sagst, das ist einfach, das war grandios und das
ja,
kann man nicht wiederbringen?
Also es gibt ja spezielle Humorvorlieben, die man hat. Und es gibt 2 Telefonate, die ich persönlich gut finde, an denen ich beteiligt war. Einmal ist das doppelsalbig abgestürzte Rehend. Da habe ich so eine eigene Sprache erfunden und beim Karstadt angerufen und habe irgendwie nach Objekten gefragt, die es nicht gibt, in einer Sprache, die es nicht gibt. Und weil die Verkäuferin aber augenscheinlich die Anweisung hatte, unbedingt verkaufen zu müssen, hat sie sich auf diese bizarre Sprache und diese also wirklich komplett albernen Objekte eingelassen. Also wirklich bizarre Dinge, die ich da genannt habe und wollte unbedingt diese Objekte an mich verkaufen, die es auch gar nicht gibt. Das hat großen Spaß gebracht und dann haben Heinz und ich ein Telefonat, das heißt English Translator, wo er bei einem Typen anruft, um irgendwelche Radiergummis zu kaufen und ich melde mich immer zwischendurch und übersetze das Ganze in Englisch. Und der Typ riecht sich tierisch darüber auf, weil er sagt, wir brauchen doch gar keinen Englischübersetzer. Und ich sage immer, ich bin von der englischen Telefonkompanie und ich übersetze in Englisch und sie sollen aber beide weiter in Deutsch reden. Und es gibt totales Geschrei. Der Typ wird immer sauer und dann spürst du richtig so Hass auffallen. Und das war auch ein wirklich tolles Gespräch.
Gab es da jemals jemanden, der gesagt hat, ah, ich weiß, wer ihr seid, lasst mich in Ruhe?
Ja, logisch. Ja, also das haben wir erlebt. Wir sind auch für andere gehalten worden. Wir haben es auch erlebt, dass Leute einfach nur gesagt, geschrien haben, Verarschung. Oder ganz häufig haben wir erlebt, wenn du irgendwo anrufst, dass du nach jemandem fragst und dann sagt die Frau, der ist gerade gestorben. Dann telefonierst du erstmal 2 Tage lang gar nicht mehr.
Okay.
Also es gab sehr, sehr viele niederschmetternde Momente und sehr, sehr viele bizarre und unangenehme Momente. Und diese lustigen Momente, die wir haben, sind vielleicht irgendwie 20% von dem ganzen Rest.
Das ist einfach der schwere Duft der Anarchie. Guck mal, Wahnsinnsüberleitung, oder?
Perfekt gemacht.
Ey, unglaublich. Alter Radiohase, kannst du nichts machen. Das ist auch so schön.
Ja.
Rocco Schamoni, der Mond und noch hier zu Gast bei Flux FM Spreeblick. Wir befinden uns fast am Ende dieser... Ich nenne das gerne Show.
Ist eine Show.
Es ist eine Show. Ja. Wir liefern hier...
Eine Show vor Wasser.
Genau. Das ist eigentlich ein schöner Untertitel. Flux FM Spreeblick, die Show vor Wasser. Um ein Fragezeichen zu generieren beim Publikum. Jetzt seid ihr unterwegs mit den Vergessenen. Was ist das für eine Besetzung eigentlich?
Das ist eine Kernband von 6 oder 7 Leuten mit also traditionellen Instrumenten, Bass, Gitarre, Schlagzeug, Orgel und so weiter und so fort. Dann haben wir aber wahnsinnig viele andere Musiker noch dabei. Also wir haben einen Vibraphonisten dabei, wir haben jemanden, der Glocken spielt, wir haben 2 Saxophonisten, 2 Trompeter,
einen Posaunisten. Was war das erste?
Vibraphon.
Ach, Vibraphon. Genau. Ich habe verstanden, Deep Horn.
Nee.
Und dachte, wow.
Nee, das ist, was haben wir natürlich auch, ist ja klar. Wer kein Deep Horn dabei. dann haben wir. Genau, dann haben wir 2 Violinen, eine Bratsche, ein Cello. Dann haben wir ein Letimin. Ich habe ein eigenes Musikinstrument bauen lassen, was ich von einem Jahr erfunden habe. Das besteht aus 12 getunten Türklingeln. Mit Türklingeln von dem Typen, von dem Freund von mir, Nick Anatol Baginski, aus Hamburg tunen lassen. Er hat dann so diese Klingeln, diese klassischen Metallklingeln Klingeln abgefräst. Mhm. Und zwar immer um einen Halbton kürzer gefräst. Und die Motoren sind über eine Tastatur anzuspielen. Und mit Fußpedalen kann ich die Velocity ansteuern. Mhm. Das klingt total geil. Das wird also auch zur Aufführung kommen. Und dann haben wir noch 3 sehr starke Background-Sängerinnen. Also wir sind eigentlich 20.
Ich wollte gerade sagen, das sind fast 2 Dutzend Leute dann auf der Bühne. Mhm. Und wann geht's los?
Am 19.05. ist im Thalia Theater in Hamburg Premiere und dann kommen wir, ich glaube, einen Monat später, wenn ich mich ganz falsch liege, nach Berlin in Nachthafen.
Das sollt ihr, Heimathafen?
Heimathafen, sorry, ja. Genau. Mhm.
Außer es gibt einen Nachthafen.
Nee, Heimathafen.
Ich krieg ja nichts mehr mit hier.
Nee.
Was weiß ich. Schmeiß noch ein paar Flaschen um. Die genauen Termine könnt ihr online wahrscheinlich erforschen. Unter Facebook und dem ganzen üblichen Kram, ne?
Genau, Facebook und auf meiner Homepage roccoschamoni.de stehen die auch drauf.
Ist das Netz für dich, wenn du das in einem Satz wie sagen könntest, ist das ein Segen für das, was du tust?
Naja, also es gab natürlich nie bessere Methoden, sich zu verbreiten als das Netz. Also im Pudelclub, den Original-Pudelclub früher, Ende der 80er Jahre, um da Leute ranzukriegen, haben wir jedes Mal 60 Leute angerufen und ich habe ein Diktaphon gehabt und das an die Muschel gehalten und so 2 Minuten Sendung abgelassen. Und dann habe ich ganz schnell aufgelegt, damit ich nicht mit dem reden musste und dann den nächsten angerufen. Und diese Aktion, diese 60 Leute mit diesem Abspulgerät zu erreichen, hat dann so 1,5 bis 2 Stunden gedauert. Mhm. Heute klickst du einmal auf so eine Maus rauf und da reißt 30.000 Leute, das ist natürlich ein unglaublicher Unterschied. Allerdings war das damals auch persönlicher und origineller. Das muss man zumindest sagen.
Ich finde, dass das genau der Satz war, der das unheimlich gut zusammenfasst. Rocco, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Spaß und viel Erfolg. Und wir warten dann, freuen uns auf alles Weitere, was da noch kommt.
Ich danke dir auch und bis bald.
Tschüss.